Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise With People for People.
Welcome.
Hi, mein Lieber, grüß dich.
Hey, Servus. Grüß dich.
Heute mal zu einer anderen Zeit wieder. Sonntagmittag.
Ja, Sonntagmittag. Trotzdem, ich bin quasi im gleichen Rhythmus, weil ich jetzt gerade Sport gemacht habe und wieder dann doch so ein bisschen den Abendeffekt habe, weil ich ein bisschen quasi erschöpft bin. Aber das macht gar nichts. Die Energie kriegen wir schon raus. Und ich musste gerade dran denken, deswegen habe ich die Begrüßung so ein bisschen rausgezögert, weil mir eine ehemalige Kollegin, mit der ich gesprochen hat, schöne Grüße ausgerichtet hat von einer Frau, die wir beide kennen, die uns nämlich mal unterstützt hat und auch Julian, unseren Tontechniker, gut kennt, weil sie Mama ist. Und die Petra Wolko, muss dann denken, dass es, sie hat immer gesagt, wenn du startest, mach das beim Ausatmen. Also atme aus und starte dann in deinen Text rein und nicht Luft anhalten und dann starten, sondern und dann startest du mit dem Ausatmen. Das fand ich mal ganz faszinierend. Das dachte ich, übe ich das mal, habe ich mir wieder.
Also erst ausatmen und also dann starten.
Im Ausatmen, also nicht quasi Luft anhalten und dann der erste Ton ist quasi das, sondern Hallo zusammen. Also das nicht so, nicht jetzt übertrieben gesagt.
Okay.
Das ist einfach flüssig. Also ich meine zumindest, dass ich es gesagt habe. Ich muss jetzt nochmal überprüfen. Wahrscheinlich brauche ich jetzt nochmal 3 Stunden mit ihr, um das wieder reinzubekommen. Aber ich meine, das war so ein Thema, dass sie damit unterstützt hat, dass die Startsequenz, die manchmal so ein bisschen, jetzt nicht bei uns notwendigerweise im Podcast, aber in einem Vortrag, die dann so ein bisschen künstlich wirkt, dass das natürlicher wirkt.
Ah, verstanden. Ja, das sind so diese kleinen Clues. Ich erinnere mich auch daran, als ich mit ihr gearbeitet habe, da hat sie auch das ein oder andere zur Haltung gesagt, wie man sitzt und wie man dann auch in den Bauch reinatmet oder aus dem Bauch rausatmet. Das sind kleine Sachen, die unterschätzt man vielleicht auch, dass die so ein Effekt haben, Unterschied machen.
Total. Und dann hat sie noch einen Hinweis gegeben, den fand ich auch spannend und dann starten wir vielleicht auch ins Thema rein. Ich habe mich immer ein bisschen schwer getan auf der Bühne beim Gestikulieren und sowas. Und sie meinte dann, Andreas, du musst größere Gesten machen, weil du sprichst relativ ruhig und du bist groß. Und wenn du dann kleine Gesten machst, dann wirkt das unauthentisch irgendwo. Ja, deswegen war es ihr Empfehlung bei mir, du musst schon auch, wenn du schon ruhig sprichst und alles, ja, und du bist ein großer Typ, dann nutzt diese Größe auch, um entsprechend dann den Raum zu füllen. Ja. Was ja bei anderen sein kann, dass das eher bedrohlich wirkt, meinte sie, bei mir sei das eher weniger der Fall.
Ja, und die Frage ist ja auch, wie du zum Gestikulieren dann auch mit dem restlichen Körper agierst. Also wenn du jetzt gestikulierst und dann laut bist und schnell bist, ist es vielleicht dann auch too much. Aber wenn du parallel, wie Petra ja gesagt hat, ein ruhiger Mensch bist und relativ viel Ruhe ausstrahlst daher, dann kannst du dir die großen Gesten vielleicht auch erlauben. Und ich glaube auch, wenn du sie langsam machst, ist es was anderes, als wenn du rumfuchtelst mit den Armen.
Genau, nicht flattern, sondern segeln.
Genau. Ich habe heute Morgen übrigens während des Groomings, also Rasieren und Co., habe ich mir die letzte Episode angehört, die wir jetzt hoffentlich heute veröffentlichen. Das macht auch richtig Spaß, finde ich. Also mir zumindest, wenn ich etwas, was vor ein paar Tagen aufgenommen wurde, dann nochmal als passiver Zuhörer einfach mir einverleiben kann, ohne dass ich jetzt groß nachdenken muss. Und mir hat das Thema gut gefallen. Ich bin neugierig darauf, wie es ankommt.
Bin ich auch. Und ich bin auch froh, dass der Julian jetzt ein bisschen die Arbeit übernommen hat und jetzt auch noch Videosnippets mit reinmixt in der Veröffentlichung. Das finde ich auch toll. Da haben wir noch gar kein Feedback zu bekommen, oder? Ich zumindest noch nicht. Bei der letzten Episode, meine ich, haben wir schon gestartet in der Form. Ne? Muss ich mir nochmal anschauen, wo das jetzt wirklich zu finden ist. Insofern, wenn ihr da an unsere Zuhörer gerichtet Feedback habt, ob das sinnvoll ist. Wir bewerben das ja auf der einen oder anderen Plattform mit eben diesen Videoausschnitten. Ja, wir sind jetzt nicht immer dressed up notwendigerweise, also, aber trotzdem wollen wir euch ein bisschen mit nochmal erleben lassen, wie das hier funktioniert bei unserem Podcast.
Ja, genau so ist es. Und ich freue mich auch sehr auf das Thema heute. Andi, willst du kurz darüber erzählen?
Ja, kann ich gerne. Wir hatten schon vor ein paar Wochen mal darüber diskutiert und da hatten wir gesagt, was sind eigentlich die Fähigkeiten, die du als Leader brauchst, je nachdem, in welchem Stadium dein Unternehmen gerade ist, so mal ausführlich gesagt. Also sprich, bist du ein Startup gerade, bist du ein Scale-up, bist du ein etabliertes Unternehmen, bist du gerade in der Krise, im Wachstum, also gibt es ja verschiedene Dimensionen. Und diese Dimensionen, in der du gerade bist, in der Phase, bedarfen wahrscheinlich, oder das war zumindest eine der Thesen, unterschiedliche Führungsmechanismen und Führungsrollen auch und Typen vielleicht auch. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal gucken, vielleicht kriegen wir da, und ich vermute, du hast wieder Research gemacht ohne Ende und hast jetzt die Theorien hier auf der Bank, schauen wir mal, können wir da was zu finden, was es damit auf sich hat, ist das vielleicht doch ein übertragbares Skillset, und wir wollen auch noch reinbringen, wie sind denn die Parallelen dazu, wenn du es mal sozial beziehungsweise von der Wirtschaft in Deutschland mit anschaust. Ja, das fände ich auch spannend. Vielleicht kann man da ein paar Parallelen ziehen.
Ganz genau so ist es. Ich finde das Thema interessant, weil ich das selber schon erlebt habe, auf der Durchreise von kleineren Unternehmen zu mittelgroßen oder dann auch großen. Mir ist aufgefallen, dass ein Unternehmen abhängig von der Größe und der Phase, in der es sich befindet, unterschiedliche Skills oder auch Arbeitsethik, weiß nicht, ob die Mehrzahl von Ethos Ethik ist, aber Arbeitsethos braucht. Zum Beispiel die Frage, welche Skills oder welches Mindset braucht ein erfolgreiches Startup? Da denke ich zum Beispiel an ein kleineres Team mit 3, 4, 5 Leuten, wo dann eigentlich jeder alles macht. Na, egal wie du dich nennst, jeder macht alles. Mal musst du irgendwie eine Kampagne machen, mal musst du irgendwie Social Media machen, mal musst du irgendwie Finance machen oder you name it, ja. Und irgendwann wird dann ein Unternehmen größer. Ich denke da so an die Größe 200, 250, 300 vielleicht. Ich meine, dass man da dann andere Fähigkeiten braucht, ein anderes Mindset braucht. Und dann natürlich auch, welche Skills und welches Mindset brauchst du in einem Konzern, wenn du mehrere tausend Menschen hast, ne? Also lass es mehrere 10.000 sein, wie eine SAP zum Beispiel. Ich finde dieses Thema auch deswegen interessant, weil du das ja auch analog übertragen kannst auf eine Zeit, in der ein Land steckt, zum Beispiel Deutschland in der heutigen Zeit. Deutschland hat ja andere Skills und ein anderes Mindset oder Arbeitsethos gebraucht in der Zeit nach dem Krieg. Also der Krieg war irgendwann vorbei, das Land lag in Trümmern und da hat es dann ein bestimmtes Mindset gebraucht. Aber heute, in einer Phase, in der dieses Land gesättigt ist, sicher ist, auch vom Level des Wohlstands her ein sehr respektables Level hat und man eigentlich complacent wird, ne, bequem wird, weil alles so gut ist und man das so halten will, wie es ist, da entwickelst du dann vielleicht auch eine gewisse Faulheit im Kopf, ne, oder vielleicht auch im Körper. Und deswegen bedarf es in dieser Phase, in der wir jetzt zum Beispiel stecken, auch an anderen Skills oder vielleicht auch an einem anderen Mindset. Das ist so der Grobumschlag erstmal.
Ja, mal dagegen ein wenig. Für mich die Gegenthese. Vielleicht braucht es das aber auch nicht. Vielleicht ist es nämlich auch so, dass du sagst, du hast ein gewisses Skillset, aber die Art, wie du es anwendest und in welchem Kontext du das nutzt, mag ein anderer sein. Aber es bringt vielleicht gar nichts, ein neues Skillset hier aufzubauen, aber du musst deine Skills anders einsetzen. Ist noch ein bisschen kryptisch, aber ich meine, jetzt mal auf den Staat Deutschland gesehen, hey, wir haben gewisse, ja, so Grundstärken, ja, German Engineering und sowas, das mag vielleicht in Verruf gekommen sein, aber können wir mal auch diskutieren. Wir haben ja schon häufiger gesagt, braucht es das überhaupt auch in der Form? Aber vielleicht müssen wir auch diskutieren, wie kann man das denn zum Vorteil weiterhin anwenden? Ja, welche Bereiche gibt es denn, die man eigentlich neu erschließen kann damit? Und vielleicht ist es nicht Faulheit, sondern eine gewisse Trägheit im Sinne, ich muss mich neu erfinden und muss mich dann neu ausrichten, aber vielleicht gar nicht mit neuen Skills. Das Thema Mindset vielleicht dann nochmal wichtiger.
Okay, also sehr, sehr gerne. Also ich würde deine These gerne aufnehmen. Wir können ja mal in so ein Startup-Szenario reingehen und uns einfach mal überlegen, wenn wir beide jetzt in einem Startup wären, wie wären das eigentlich? Ne? Also vielleicht hast du ein Stück weit ja in einer deiner letzten Rollen auch phasenweise dieses Umfeld gehabt, wo du viel mehr gemacht hast als in deinen früheren Rollen. Ja, vor allem bei Roche. Da hast du ja wahrscheinlich für die meisten Sachen Menschen gehabt, die das machen, ne? Und jetzt bist du wahrscheinlich viel mehr in so einer Situation, wo du sehr viel mehr selber machen musst, ne? Also vielleicht ist das ja auch dein Startpunkt, wo du sagst, vielleicht ist es eher Mindset und weniger Skills.
Ich meine, ich habe das Beispiel jetzt gerade in der Tat live bei mir, und zwar zweidimensional oder dreidimensional sogar, weil nachdem ich bei Nanotemper, da komme ich gleich aber nochmal drauf, Nanotemper als moderner Mittelständler ist auch nochmal so eine Phase ja gewesen mit 250 Mitarbeitern, so die Grenze, die du ja auch eben benannt hast, habe ich ja mit dem Nick und Rossi zusammen die eigene Firma aufgebaut, Prisma Insights, Beratungsfirma. Aber eine Beratungsfirma tickt nochmal anders als eine Produktfirma. Und das merke ich ja gerade in der Rolle für B&H Digital, die ich ja leiten darf, wo wir was aufbauen, also wo wir wirklich ja ein Produkt etabliert haben oder entwickelt haben, was wir jetzt an den Markt bringen. Das ist nicht so ganz typisch Startup, weil wir im Hintergrund ja ein Funding haben, da jetzt nicht hinterherrennen müssen oder sowas, nochmal ein bisschen bequemer. Aber es ist natürlich die Firma, die nur ein paar Leute hat. Und es ist was anderes, wenn du ein Produkt baust als Beratung. Du kannst dich letztendlich ja in deinem Sinne, deinen Wert bringst du an den Mann, an eine Frau, an den Kunden. Aber der Aufbau einer Produktfirma ist in der Tat nochmal völlig anders, wie ich es finde. Völlig anders, was ich da auch machen musste im Vergleich zur Beratung. Ja, da musst du auf einmal auch Finance machen und solche Themen, aber du hast eigentlich keine richtige Firma in dem Sinne, wie es dann eine SAP oder ein Nanotemper oder eine andere Unternehmung ist. Ja. Aber da möchte ich gleich nochmal reinzoomen. Deswegen kann ich diese Skill-Thematik nachempfinden und ich finde es ist anspruchsvoll, aus deinem Denken, das ich ja früher von Konzern hatte, rauszukommen. Also dieses, du hast nicht mehr für alles jemanden und musst dich um alles selber kümmern. Auf einmal hast du da das CRM-System, was echt gut ist, aber super kompliziert und ja, super powerful. Also ich mache jetzt mal Schleichwerbung hier, vielleicht kriegen wir ein bisschen Rabatt als Startup hier, HubSpot. Kann ja alles, kostet übrigens gar nicht so wenig, aber du musst dich damit auskennen. Und dann kannst du es auf einmal wirklich nutzen, um Zeit zu sparen und um effektiv zu sein. Aber dich da reinzufuchsen, da brauchst du erstmal ein paar Wochen für. Und jetzt, wann hast du das letzte Mal als Senior Manager dich in so ein Tool ein paar Wochen reingefuchst? Oder sagst du nicht dann lieber, komm, ja, ich gebe das irgendeinem Fuddel, ich sag dir, was da reinkommen soll und bitte pack das da rein. Und das versuche ich jetzt ab und zu auch nochmal. Und ich kriege dann aber Feedback von meinem Team natürlich und sagt, Andreas, no way, ja, pack den Mist da selber rein. Wir haben ja alle genug zu tun, was ja vollkommen richtig ist, dass wir das auch sagen.
Ja, du bestätigst ja eigentlich gerade die These von vorhin von mir, dass Skills und Mindset beide wichtig sind. Ne? Vielleicht muss man das auch nicht jetzt das eine über das andere legen. Aber ich stelle gerade fest, deine Journey von einer großen Firma, international, globaler Konzern hin zu einem kleineren Unternehmen, du hast lernen müssen, alle möglichen Dinge plötzlich zu machen und musst da vielleicht auch Skills etablieren, ja? Also während du früher im CRM nie reingeguckt hast oder nicht wusstest, du hattest ja auch gar keine Aufgabe damit, ne? Musst du dich heute damit beschäftigen, direkt mit dem Kunden beschäftigen, mit den Kundendaten, mit Leads und so weiter. Und das fordert von dir ab, dass du dich bildest, ne? Wie funktioniert ein CRM? Wie funktioniert jetzt in diesem Beispiel HubSpot? Was kostet das? Wann ist der Break-Even-Point erreicht? Wie muss ich das vielleicht an andere Systeme auch anbinden, die ich benutze? Also dieses Wissen hattest du vorher ja gar nicht. Aber ich glaube, du hast insofern recht, Andi, dass wichtiger als das Wissen, aber das Mindset ist, dass du dir nicht zu schade bist, das zu tun. Ich glaube, das ist im Startup halt entscheidend, ne? Wenn du dich entscheidest, dahin zu gehen. Und ich hatte auch mal in den letzten paar Jahren immer wieder die Möglichkeit, das ein oder andere Gespräch mit einem Startup zu führen, die dann gesagt haben, hey, hättest du nicht Lust, aber wenn du das machen willst, musst du dich darauf einstellen, A, viel kleinerer Paycheck und B, du darfst dir für nichts zu schade sein. Also alle machen im Prinzip alles, ne? Da bist du halt in diesem Modus, in dem du dich nicht zurückbesinnen kannst auf Prozesse oder auf Rollen, sondern da gibt's Dinge, die müssen getan werden und manchmal teilt man die auch ganz pragmatisch auf, so wie du das gerade beschrieben hast, wo vielleicht jemand anderes bei dir in der Firma für die Einführung von HubSpot zuständig wäre, theoretisch, aber die Person sagt dann, hey, ich habe andere Sachen zu tun, also mach's bitte selbst, ne? Auch wenn du der Geschäftsführer bist. Gefällt dir diese Episode?
Dann abonniere doch gerne unseren Podcast.
Ja, ist richtig. Und jetzt kommt aber meine Gegenthese von anfangs wieder. Die Frage ist ja schon, was ist deine Superpower? Was ist deine Stärke, die du mitgebracht hast, die dich vielleicht auch erfolgreich gemacht hat? Und was ist das auf einer Metaebene? Also das ist jetzt schön, wenn du quasi sagst, ich war in einem großen Konzern und ich kann super gut delegieren oder keine Ahnung was war in einem Bereich sehr, sehr gut. Wenn du nur noch 3 Leute hast, ist das mit dem Delegieren halt so eine Sache. Aber wenn du, das habe ich jetzt für mich auch entschieden erstmal. Ich hatte und habe eine Fähigkeit, ein Umfeld für Leute zu schaffen, in dem sie besser sind als ohne dieses Umfeld. Die sich gegenseitig pushen, die sich gegenseitig auch ergänzen irgendwo, ja, die ihre Rolle finden. Das heißt nicht abgegrenzt, aber im Grunde genommen, meine ehemalige Chefin hat es netterweise gesagt und dann bin ich zu Ende mit der Selbstbeweihräucherung, hey, die Leute um dich herum werden einfach besser, wenn du da bist. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt kann ich 3 Stunden am Tag Cold Calling machen und irgendwelche fremden Menschen anrufen, versuchen, hier unsere Lösung zu verticken. Oder ich kann das nur eine Stunde machen und ich mache in 2 Stunden Dinge, die schaffe Rahmenbedingungen, damit das Team besser funktioniert und damit wir vielleicht auch andere Kunden nochmal bekommen. Statt Cold Calling zu machen, gehe ich dann eben doch mal in meine Kontakte, die ich hier habe und versuche da die Lösung, ein Netzwerk zu schaffen. Ja, gar nicht so sehr auf die Lösung, auf den Verkauf gerichtet. Und siehe da, das habe ich jetzt in ein paar Wochen probiert, das hat einen Effekt. Ja. Die Leute um mich herum sind nicht jetzt stundenweise mehr am Arbeiten, aber sie können effektiver sein. Und ich glaube, langfristig daran war, da ist das natürlich ja als auch eine Leadership-Frage wieder, wo ich anfangs dachte, ja, wir sind als Team zu klein, dass das jetzt groß Leadership braucht. Das stimmt aber nicht. Ja, du kannst auch mit einem kleinen Team sehr viel Impact machen, wenn du es als Team wirklich zusammenschweißt. Und da muss meines Erachtens, egal in welcher Phase du bist, kannst du immer wieder deine Kernstärke rausgraben, aber du musst die anders anwenden. Es reicht eben nicht mehr, dass du sie 1:1 anwenden willst wie im Konzern, wo ich dann mein Leadership-Team hatte und dann habe ich die eingeschworen, haben einen Workshop gemacht und keine Ahnung was. Ja. Wenn ich das jetzt machen würde von der Dauer und alle 2 Wochen einen Workshop machen würde, dann erschlägt mich mein jetziges Team, weil es eben nicht vorangeht. Aber die Grundannahme ist trotzdem immer noch ähnlich, wenn du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe das total und ich würde die Vorlage direkt aufnehmen, weil mir ist gerade genau was eingefallen von einem meiner Vorarbeitgeber. Ich hatte mal eine Situation, da war ich in Frankfurt im Office. Damals war es so, dass die Auslastungszahlen von diesem Unternehmen, die waren nicht so, wie man sie wollte. Und ich war damals ein senioriger Manager dort, aber trotzdem hätte mich jetzt keiner gestoppt, zum Kunden zu gehen und selbst Beratungsstunden zu verkaufen und beim Kunden vor Ort eben Geld zu verdienen fürs Unternehmen. Meine Haltung war aber, weil mein Team war damals, glaube ich, waren 120 Leute oder 125 Leute. Und meine Haltung war, ja klar, also vertriebliche Arbeit sowieso muss man machen, gehört dazu in der Beratung. Aber jetzt Beratungsstunden abarbeiten, das empfand ich als weniger sinnstiftend oder weniger ökonomisch oder geschäftsfördernd, als zum Beispiel diese 120, 125 Leute in irgendeiner Form zu unterstützen. Das heißt also, wenn ich als eine Person zum Kunden gehe und 30 Stunden in der Woche abarbeite, dann gibt es dem Unternehmen den Faktor X, ja, also die paar tausend Euro, die ich dann verdient habe, also mein Tagessatz mal 4. Und wenn ich das gegenüberlege in den Effekt der Produktivitätszuwächse bei meinen Mitarbeitern, also wenn ich da auch nur die Nadel um 0,5% bewege, aber du multiplizierst es dann mit 120 oder 125, hast du einen ganz anderen Effekt. Also ein Beispiel wäre, ich könnte mich hinstellen in einem All-Hands-Call und sagen, Leute, was haltet ihr davon, wenn ihr bitte bei euren Kunden probiert, den Scope zu erweitern oder Stunden zu erweitern oder wenn ihr euch umhorcht und versucht zu verstehen, welche Themen braucht euer Kunde denn noch? Die sind ja alle beim Kunden. Das hat ja einen viel größeren Effekt, wenn ich das tue. Oder wenn ich zum Beispiel sage, in euren jeweiligen Industrien, in denen ihr unterwegs seid, sind das gerade die wichtigsten Themen, die die Kunden beschäftigen müssten. Was haltet ihr davon, wenn wir gemeinsam eine Kampagne fahren? Bei 5 Kunden oder bei 10 Kunden? Also der Effekt ist viel größer. Was ich sagen will ist, wenn ein Unternehmen größer wird, also wir sprechen nicht von einem Startup, sondern wir sprechen dann vielleicht von einem Scale-Up. Also ein Unternehmen der Größe Nanotemper oder auch 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 und Mitarbeitenden, dann hast du durchaus eine Daseinsberechtigung von Menschen, die nicht an der Grasnarbe arbeiten, sondern die Dinge koordinieren, die Menschen inspirieren, die vielleicht auch sagen, wir gehen genau da lang oder das sind die 3 Themen, die wir bespielen oder das sind die Prozesse, mit denen wir arbeiten. Weil wenn du diese Dinge nicht hast, dann hast du eine viel geringere Effektivität der Leute, davon bin ich überzeugt, als wenn jetzt jeder koordiniert in eine Richtung läuft und das Unternehmen und die Marschrichtung des Unternehmens mitläuft.
Das ist ja der Skalierungs-Multiplikationseffekt, ne, den du da in dem Fall hast und der ab einer gewissen Größenordnung mehr Effekt generiert. Und dieser Umschwung von ich manage eigentlich ein Team so hands-on und gehe mit, mach alles selber mit, ja, und alle kennen sich gut und können sich die Bälle zuschmeißen, wenn es gerade gebraucht wird, jeder kann alles so ungefähr. Das ist eine ganz kritische Größe meines Erachtens. Ich weiß nicht genau, wo sie anfängt, wahrscheinlich unternehmensspezifisch, aber du bist irgendwann, hast du dein Unternehmen aufgebaut, 20, 30, 40 Leute und dann kommst du an die Grenze, dass du so managen kannst, dass du so das Unternehmen führen kannst. Wenn du erfolgreich bist, wenn das Produkt gut ist, dann wächst du trotzdem aber weiter. Aber du baust dann mehr und mehr, meines Erachtens zumindest, so ja Mechanismen ein, die aber nicht gesund sind. Und dann bist du nachher bei 100, 150 und hast diese Mechanismen eingebaut, die gar nicht mehr eigentlich für die Organisation hilfreich sind. Sprich, mit 80 kannte sich noch jeder, also da kann sich jeder, oder 150 Leute ist ja, glaube ich, die Dunbar-Zahl, ne, dass du so viele Leute in deinem Umfeld dir kennen kannst, wirklich. Ich hatte die Diskussion bei Nanotemper da mit einem Entwicklungsteamleiter, da ging es um Interviews, da ging es um Werte, genau, Werteprinzipien, und ich habe gesagt, schreiben wir die doch mal auf, wäre doch nicht schlecht, ja, das soll die mal aufschreiben, dass wir alle das gleiche Verständnis haben. Sagt der Andreas, was soll der Scheiß? Ich sage, ja, wie? Ja, wir wissen, was die Werteprinzipien hier sind, wir brauchen das nicht aufzuschreiben, das ist nur Zeitverschwendung. Ich sagte, ja, was sind denn die Werte, sag mal. Und dann hat er mir was gesagt, und dann dachte ich, ja, gut, so hätte ich es jetzt auch interpretiert. interpretiert. Frag mal deine Kollegen, ob die das genauso unterschreiben würden. Und dann kam wieder und meinte, ja, die haben es genauso unterschrieben. Das kann ja wohl nicht sein. Und habe dann mit den Neueren gesprochen und dann merktest du so, naja, es weicht so langsam ein bisschen ab. Der Kern war immer noch gleich, aber mehr und mehr, je unterschiedlicher die Leute angefangen hatten, umso unterschiedlicher wurde es. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, pass auf, du stellst Leute ein mit diesen Prinzipien. Dein Kollege stellt die Leute ein, er glaubt, das sind die gleichen Prinzipien und hat aber ein leicht anderes Verständnis davon. Ja, ihr habt die nicht aufgeschrieben. Und dann geht das so ein Ketteneffekt weiter. Sprich, ihr lebt euch ein bisschen auseinander. Und das sind ganz einfache, für mich so Effekte, die zeigen, das Unternehmen hat sich schwer damit getan, auf einmal formalisiert zu arbeiten. Ich habe gedacht, das ist ja nicht formalisiert, wenn wir die Dinge mal aufschreiben. Aber in den Augen eines Unternehmens, was so groß geworden ist, aber aus dem Kern heraus, war das so. Ich weiß auch nicht, ob es richtig oder falsch war. Ja, im Endeffekt hat mir dann nachher der Philipp, glaube ich, gesagt, also einer der Gründer, Andreas, wir wollen hier nicht in Schönheit sterben. Was meinst du denn jetzt? Ja, du hast da eine schöne Prinzipienfolie aufgemalt, aber letztendlich geht es darum, die zu leben. Richtig, dafür müssen wir aber doch wissen, was sollten wir es mal aufschreiben halt insgesamt. Und ich habe da viel gelernt, dass allein schon die Art und Weise, wie du so ein Problem angehst, dann unterschiedlich aufgefasst wird. Hätte ich das ein bisschen anders formuliert und hätte ich das nicht so im Sinne von hier, da kommt der Typ aus dem Konzern und weiß alles besser, so kam es nämlich rüber. Und jetzt will der auf einmal Konzernmethoden etablieren, Prinzipien aufschreiben, was für ein Mist, ja, dann wäre das anders rübergekommen. Ja, da habe ich gelernt, okay, dass der Grundsatz mag richtig sein, der Zeitpunkt ist auch richtig. Aber die Methode, wie du Dinge ranbringst, die musst du auch adaptieren. Ja? Also du kannst dein Skillset anwenden, was du schon hattest, das ist auch nicht verkehrt, aber du musst dich ein bisschen neu erfinden, wie du es rüberbringst.
Stell dir mal vor, da sind 3, 4, 5 Leute, die gemeinsam ein Unternehmen gründen und sie gehen durch dick und dünn und erleben dieselben Dinge, weil einfach das Team so klein ist. Und wenn die dann wachsen, immer größer werden und weiterhin dieselben Dinge erleben, dann haben die automatisch die gleichen Werte, weil die wachsen ja zusammen wie so eine Familie. Und ich glaube, an deinem Beispiel zu bleiben, wenn die Firma dann immer größer wird und dann kommen Menschen, die andere Familien oder andere Unternehmen gesehen haben, die kommen ja mit anderen Annahmen. Und je größer der Laden wird, desto größer werden auch Subkulturen in so einem Unternehmen. Und ich denke, irgendwann, du hast es 150 als Grenze genannt, das würde ich auch bestätigen, wenn ein Unternehmen größer wird, verändert sich die Kultur automatisch. Und dann kommen noch weitere Effekte dazu, wie beispielsweise die Einführung von Prozessen, die Einführung von Tools. Und dann wird es plötzlich weniger spontan und agil und mehr dann strukturiert. Du brauchst ja beides. Ich meine, wenn du 10.000 Menschen hast in einem Unternehmen und du hast keine Strukturen, dann ist es ja ein Chaos. Ja, das willst du ja auch nicht. Das Problem ist nur, und damit kommen wir eigentlich zurück in unsere Diskussion, dass du mit einem Größerwerden ja trotzdem die guten Sachen bewahren willst. Du willst ja trotzdem dieses Kollegiale, dieses Vertraute, dieses Spontane. Aber das ist manchmal ein Widerspruch. Also wenn ich an die SAP denke, wir gehen jetzt vom Startup über Scale-Up in einen Konzern rein, SAP oder Roche, da brauchst du diese Dinge ja. Du brauchst die Niederschrift der Werte. Du brauchst ganz konkrete Prozesse. Wie beantrage ich einen Laptop? Weil wenn du 100.000 Mitarbeiter hast und du hast keinen festen Prozess, dann dauert das wahrscheinlich 2 Jahre, bis du einen Laptop hast. Du willst es ja streamlinen. Und genauso brauchst du natürlich auch eine gewisse Art von Steuerbarkeit. Wenn du eine große, große Firma hast, einen Konzern hast, du musst das ja irgendwie zusammenführen, die Sachen, die die Menschen machen, ne? Und deswegen glaube ich, das ist ein ganz normaler, natürlicher Vorgang, dass du mit einer Vergrößerung deiner Organisation immer mehr Struktur, immer mehr Leitplanken und immer mehr Anonymität hast. Das ist normal. Nur die Frage ist, wenn wir jetzt an einem Punkt ankommen, Andi, wie jetzt bei einer SAP oder im Land Deutschland, ja, wo ja sehr viel sehr strukturiert und sehr stark vorgegeben ist. Und du weißt aber gleichzeitig, du wirst, wenn du so bleibst, nicht überleben. Sowohl eine SAP, die beispielsweise einfach so weitermachen würde, wie sie momentan agiert, oder auch ein Land wie Deutschland, macht einfach weiter. Also verwalten des S ist, ja, dann bist du irgendwann von der Bildfläche verschwunden. Und die Frage ist, wie kann man denn hier, trotz der Größe und trotz der Notwendigkeit, Struktur zu haben, dennoch eine Umgebung haben, in der Menschen gerne über ihre Tellerränder schauen und Dinge hinterfragen und versuchen, Dinge auch neu zu machen. Das ist das, was mich sehr bewegt und beschäftigt.
Ja, und du bekommst irgendwann ja dieses Eigenleben, diese großen Unternehmen dann mit sich führen, mit sich bringen, dass auf einmal aus dem Prozess nicht mehr das Ziel rauskommt. Was sollte dieser Prozess eigentlich machen? Was sollte der bewirken? sondern du lebst den Prozess, weil er aufgeschrieben wurde, weil er so definiert wurde, weil er niemand mal etabliert hat. Und du denkst dann gar nicht mehr drüber nach, was sollte der mal erreichen? Ah ja, Laptop bestellen. Das sollte erreichen, dass wir schneller sind. Das sollte erreichen, dass wir nicht irgendwelche Software oder Hardware kaufen, die unsicher ist oder was auch immer es sein mag. Aber es hat dann den Nachteil, wenn jemand dann das nicht mitbekommen hat oder nicht mehr weiß, was war der Grund dahinter und arbeitet das dann nur ab, dass vielleicht der Grund dahinter gar nicht mehr da ist. Also beim Laptop bestellen ist es vielleicht auch so, hey, du hättest auch mittlerweile sagen können, bei Amazon trage ich das ein, jeder kann sich den selber bestellen und du hast da drei verschiedene zur Auswahl, brauchst du keinen Bestellprozess mehr in der Form. Ja, das reicht vielleicht aus. So, aber dann hast du die Person oder sogar die Abteilung, die sich darum gekümmert hat, at risk. Ja, und idealerweise, die ja mit der Idee kommen, die das vielleicht auch wüssten, dass man das auch besser machen kann, ja, die sägen sich ja den eigenen Ast ab, wo sie drauf sitzen. Und damit schaffst du meines Erachtens in den großen Unternehmen wie in Deutschland auch eine Lethargie, weil die Leute wissen, hey, eigentlich müssen wir es anders machen. Aber wenn ich es jetzt anders mache, dann tut das weh. Dann muss ich irgendwas aufgeben. Dann muss man den Verwaltungsapparat hier massiv entschlacken als Beispiel. Weil du das könntest. Du müsstest vielleicht hier Estland, ne, alles digitalisiert, gibt es, glaube ich, dieses Gesetz, dass du nicht zweimal die gleichen Daten eintragen darfst oder eingeben musst, damit Mitarbeiter oder Menschen nicht gegängelt werden gefühlt. Und hier füllst du jedes Mal das Formular wieder neu aus und zwar mit der Hand, nicht immer am Computer. Natürlich ist das effizienter, aber das würde wahrscheinlich heißen, es wird weniger Jobs in der Verwaltung geben. Da drüber zu springen, das ist dieses Dilemma, was du hast. Hey, das hat doch funktioniert, wir waren doch erfolgreich, wir sind doch auch irgendwie erfolgreich, gefühlt. Aber du musst über den Schatten springen, diesen Schmerz musst du eingehen. Das ist so, wie schaffst du es, dass Menschen im Grunde ihren eigenen Ast absägen, weil sie wissen, das ist besser für den Baum. Damit würde ich auch erfolgreicher insgesamt sein oder glücklicher vielleicht auch als Gesellschaft.
Finde ich super gut. Also würde gerne darauf reagieren. Das eine ist Telos. Kennst du Telos, den Begriff? Du hast es gerade erklärt. Telos stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet Zweck, Ziel oder Ende. In der Biologie und Philosophie wird er auch als ultimatives Objekt oder Ziel verstanden. Das ist eigentlich genau, was du gerade beschrieben hast. Also wenn eine Regel eingeführt wird oder ein Prozess, beispielsweise jetzt unser besagter Laptop-Bestellprozess, dann ist das Ziel ja ganz klar. Man will die Wartezeit verkürzen, die Qualität des Bestellprozesses erhöhen. Man will wahrscheinlich auch kostenoptimiert agieren und auch eine Infrastruktur schaffen, die flächendeckend die gleiche Qualität hat, ja, fürs Unternehmen. Das ist ja alles nachvollziehbar. Wenn aber irgendwann ein Punkt erreicht wird, dass diese Zwecke, diese Ziele, die man ursprünglich im Kopf hatte, während man den Prozess ausgerollt hat, nicht mehr erreicht, dann muss man diesen Prozess doch in Frage stellen und sagen, hey, lass uns mal einen Schritt zurück machen. Was wollten wir eigentlich erreichen damit? Genauso wie in der deutschen Bürokratie. Das Ziel war für Ämter und Behörden natürlich, dass sie so vorgehen, dass keiner einen Nachteil oder einen Vorteil hat, dass alle Anträge sachlich und neutral bearbeitet werden. Ja? Wenn man jetzt an einem Punkt ist, wo diese ursprünglichen Ziele nicht mehr erreicht werden, muss man sich die Frage stellen, ob man diesen Prozess nicht über den Haufen werfen, neu gestalten muss, ne? Vielleicht automatisieren muss. So, das ist der eine Punkt, die eine Reaktion. Die andere ist, Andi, und das halte ich für einen wahnsinnig schweren Punkt, wenn du eine Abteilung hast oder Menschen hast, die du durch eine Optimierung oder Veränderung des Prozesses obsolet machen würdest, dann muss man sich doch die Frage stellen, ob man diesen Leuten nicht davor mit denen sich hinsetzt und sagt, hey, wir hängen nicht an dem Prozess, den du bearbeitest, sondern wir hängen an dir. Und wir möchten gerne, dass du, wenn der Prozess automatisiert wäre, was anderes machst. Kannst du dich damit anfreunden? Ist das nicht die Lösung?
Genau das ist der Leadership Balance Act. Und das ist das, was wir heute, glaube ich, im Kern auch haben oder diskutieren wollen, das genau ist ja Leadership. Da bedarf es eben die Verantwortung meines Erachtens zu sagen, wie kriege ich das auf dauerhaft hin, dass eine Organisation sich hinterfragt und zweckgerichtet agiert. Und das geht meines Erachtens nur einerseits, wenn du als Führungskraft eine Umgebung schaffst, wo Leute nicht die Angst haben, wenn ich den eigenen Ast absäge, falle ich runter, sondern cool, wenn ich den eigenen Ast absäge, dann gehe ich auf den nächstgrößeren.
Absolut.
Wie auch immer das Bild jetzt aussehen mag. Ne? Ab und zu diesen Impuls zu setzen, ist dann das andere Thema von Leadership, mal zu sagen, hey, okay, ja, ich gebe euch den Impuls mal, ihr könnt es aber selber gestalten. Vielleicht ist das Ast absägen gar nicht sinnvoll, aber vielleicht kannst du die Blätter mal abmachen oder sowas, ja. Und machst den Prozess einfach neu oder gestaltest das neu oder in der deutschen Bürokratie. Vielleicht ist die Bürokratie gar gar nicht das Thema, aber die Art und Weise, wie es gestaltet wird. Ne? Vielleicht kannst du es digitalisieren, da hast du immer noch das gleiche Ziel. Und diese Impulse, dass du bei diesen Veränderungen von einer Organisation, vom Startup zum Scale-Up zum Konzern, bedarf es immer wieder den Mut und auch so ein bisschen unbequem zu sein. Hey, wir müssen irgendwas anders machen. Es hat bisher so funktioniert und jetzt muss ich aber mich und die Organisation neu erfinden, den Impuls geben und die Leute idealerweise mitnehmen. Das ist für mich dann der Kern.
Finde ich super cool und ich würde gerne zum Schluss der Episode mal einen ganz mutigen Appell aussprechen, ja, der uns alle betreffen soll, nämlich wie wäre es, wenn wir unsere eigene Rolle mal hinterfragen und uns fragen, ist das eigentlich gut und richtig, was ich hier mache, ne? Im Sinne von Mehrwert im Unternehmen. Weil guck mal, let's face it, jeder von uns weiß, welchen Mehrwert er bringt oder sie. Wir wissen, wenn wir wirklich für ein Unternehmen oder für Mitarbeitende, für Kunden einen Baum rausreißen. Wir wissen, wenn wir einen Impact haben, wenn wir jemandem helfen. Wir wissen aber auch umgekehrt, wenn wir einen Paycheck bekommen, aber eigentlich der nicht so, ich sag mal, kongruent ist zu unserer Leistung, die wir bringen. Und wenn wir an einem Punkt stehen, irgendwer, jeder Zuhörer heute hier, an dem er oder sie denkt, ich habe mein Unternehmen gestartet mit einer ganz klaren Rolle, da hing Produktivität dran, da hing Leistung dran und heute hat sich aber meine Rolle an einen Punkt entwickelt, wo ich nicht mehr den Mehrwert stifte, ist vielleicht nicht mehr so super sinnstiftend, was ich mache. Wie cool wäre es, wenn die Person dann zu ihrem Chef geht und sagt, hey, Chef oder Chefin, ne? Ich habe den Eindruck, dass meine Rolle ein bisschen überholt ist. Wollen wir uns nicht mal hinsetzen und überlegen, wie ich hier anders Mehrwert stiften kann? Das ist doch voll der Power-Move. Also ich würde das total respektieren, wenn jemand so kommen würde, weil das würde auch von Selbstwert zeugen. Die Person ist sich ihrer Leistung oder ihres Wertes sicher, aber gleichzeitig die Meinung, dass die Stelle, wo sie ist oder der Prozess, wo sie hängt, nicht mehr so wertstiftend ist.
Toll. Ja, ich glaube, das sollte man mitgeben. Da bin ich voll dabei, auch diese Kultur, die es dann ja ist, so mit anzufeuern, weil es für Organisationen als auch für Gesellschaften der Weg ist, der es möglich macht, sich zu verändern, ohne Scherben zu hinterlassen, ohne große Dinge kaputt zu machen, sondern die Leute machen es von sich aus, weil sie wissen, hey, ich werde als Person, als Mensch, als Expert, was auch immer, wertgeschätzt und damit kann ich was einbringen. Ja, es ist nicht nur eindimensional, du wirst von der Rolle angestellt und wenn die Rolle weg ist, bist du weg, sondern zu gucken wirklich, was ist sinnvoll. Und es mag auch mal dann nach außen hin sein. Das möchte ich auch sagen. Also ich finde das aber auch in Ordnung, wenn man dann das Gespräch führt und sagt, ich bin das, was ich gemacht habe, ist nicht mehr wertstiftend. Lass uns mal gucken, was es anderswo gibt. Und dann aber auch zu sagen, das muss ich nicht auf die Firma beschränken. Ja? Idealerweise mache ich das. Und wenn das nicht klappt, dann helfe ich dir aber auch woanders wieder unterzukommen, ja? Wo du dann wirklich wertstiftend sein kannst und für dich selber auch dieses Selbstwertgefühl, was damit ja einhergeht, auch wieder erleben kannst.
Absolut, kann ich nur bestätigen. Und ich glaube, dass gerade die Leute, die den Mut haben, das zu machen, auch die sind oft, die gut sind einfach. Ne? Die wissen, wenn ich hier keinen Mehrwert stifte, dann werde ich es woanders machen.
Wunderbar.
Alrighty, dann vielleicht bis bald in Starnberg.
Ja, ciao, ciao.
Ciao.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.